Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reefing Made Simple. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Dr. Ben Funk von ATI Aquaristik. Hallo Ben.
Hi, Torger.
Hallo Ben. Und hi, ich stelle mich aber selber vor, ich bin auch wieder dabei, Oliver von ATI.
Ja, das ist, ja genau, ich wollte dich jetzt auch vorstellen. Ich hätte dich vorgestellt.
Ach so, Olli, also, okay, und natürlich der Torger von Reef Art und Design.
Dankeschön, Oliver.
Aus Spur.
Schon mal der aber ich glaube ja, die Zuhörer wissen ja schon inzwischen, wer wir sind. Aber natürlich für den oder diejenigen, die jetzt zum ersten Mal zuhören, wissen die jetzt natürlich auch, wer hier den Podcast hält. So Leute, wir haben auf jeden Fall einen interessanten Gesprächspartner hier. Und ich hoffe, alle Zuhörer, ihr seid auch schon ganz heiß drauf, so wie ich. Ich habe mich auf die Folge gefreut mit dem Ben. Und wir werden uns unterhalten über ECP, über Spurenelemente, über Analysen und natürlich über Community-Fragen, die ihr so gestellt habt. Und ich glaube, wir starten einfach mal mit einer kleinen Vorstellung von dir, Ben. Sag mal ein paar Worte zu dir, wer du bist, was du machst, was du bei ATI so machst, sodass wir einfach mal einen mini kurzen Einblick bekommen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben.
Okay, klar, kein Problem. Also erstmal ein Hallo an die Community. Mein Name ist Ben Funk. Ich habe meinen Doktor in Biologie gemacht, arbeite jetzt seit 9 Jahren bei ATI. Seit 8 Jahren bin ich der Laborleiter bei ATI und mache ICP-OES-Analysen mit meinem Team zusammen. Mittlerweile sind wir 3 Leute. Ich mache auch die Entwicklung der Wasserpflegeprodukte bei ATI und bin Aquarist, seitdem ich 9 Jahre alt bin. Bis zu meinem 24. Lebensjahr war das überwiegend mit Süßwasser und seitdem ist es halt Meerwasser und jetzt aktuell mache ich Meerwasser als auch Süßwasser.
Ah, du hast aktuell auch noch Becken? Meerwasser und Süßwasser? Ja, beide Becken hast du noch?
Naja gut, auf der Arbeit habe ich 2 Meerwasserbecken, die ich mit betreue. Das ist halt auch ein Teil unserer Korallen aus dem Wohnzimmerriff halt eingezogen, nachdem wir das abgebaut haben und zu einem Süßwasseraquarium umfunktioniert haben. Das ist einfach, wenn du das so lange beruflich machst, dann hat man sich irgendwann auch ein bisschen satt gesehen an der Aquaristik und dann muss man das nur noch auf der Arbeit haben, nicht mehr unbedingt zu Hause. Und das Süßwasseraquarium, das hat halt einfach wieder einen neuen Reiz. Das hat man so lange nicht gemacht, dass man jetzt wieder so ein paar neue Sachen entdecken kann. Aquascaping ist ganz groß geworden in der Zwischenzeit, in meiner Abwesenheit in der Süßwasseraquaristik. Und da versucht man sich jetzt halt natürlich dran. Und aus dem einen Aquarium sind dann auch schnell 2 geworden. Das dritte ist jetzt gerade im Aufbau befindlich. Also der Virus hat wieder zugegriffen.
Aber sehr cool. Also auch jobtechnisch quasi hier mit Biologie und dann auch richtig hobbymäßig dabei. Das heißt, du kannst es kannst dich richtig auslassen, was dein Beruf und was dein Hobby angeht.
Ja, so kann man das sagen. Und es ist natürlich auch von Vorteil mit den Analysen. Da kann man dann immer direkt schauen, was passiert, wenn man irgendeinen Stellschrauben halt dreht. Und das kann man halt im Meerwasser als auch im Süßwasserbereich ganz gut tun.
Ja. Da wären wir schon fast beim Thema Stellschrauben. Wir wollen ja irgendwie über die ICP sprechen, beziehungsweise allgemein über ICP-Analysen. Und ich glaube, so die meisten interessiert einfach natürlich, wenn ich so eine ICP-Analyse mache, dann schicken die meisten ja welche ein, wenn sie Probleme haben, um irgendwie einen Überblick über ihr Becken zu bekommen. Was fehlt, was muss ich dazugeben, was ist zu viel? Und da kommen immer wieder die Fragen auf. Die ganzen Sachen, die ich da angezeigt bekomme, von Mengenelementen bis Spurenelementen, was ist denn da überhaupt wirklich absolut relevant, beziehungsweise welches sind Elemente, die ich vielleicht vernachlässigen kann oder nicht andauernd nachdosieren muss, auch wenn sie mal nicht als nachweisbar angezeigt werden. Und ich glaube, das sind so die Fragen, die vor allem Zuhörer brennend interessieren. Und ich glaube, wir fangen einfach mal an, darüber zu sprechen. Und ich habe mir jetzt einfach hier eine ICP, also eine Auswertung, aufgerufen. Ich habe einfach mal meine genommen und wir fangen ja bei euch jetzt in eurer Analyse, steht ja als allererstes natürlich oben die Salinität und die Carbonhärte. Ich weiß jetzt nicht, aber ich denke mal grundsätzlich, Olli, ich weiß nicht, ob du mir recht gibst, über die Salinität oder Carbonhärte brauchen wir jetzt ja eigentlich nicht großartig sprechen. Ich glaube, das sind ja auch so 2 Faktoren.
Doch. Oder sollten wir, ja? Ja, die Salinität ist insofern interessant, das haben wir ja auch im Markt eingeführt, dass die Mengenelemente in Abhängigkeit zu der Salinität zu sehen sind. Das ist ja die korrelieren ja miteinander. Und zum Beispiel bei einer Salinität von 33 ist der Sollwert für Calcium ja viel niedriger. eher so bei knapp über 400 als bei zum Beispiel bei 35, 37. Bei 37 ist er dann statt 420 schon bei 440. Das muss man einfach so ein bisschen wissen. Das gilt aber nicht nur für Kalzium, sondern für alle Mengenelemente. Insofern ist das Ganze auch immer ein bisschen dynamisch zu sehen. Ne? Das also, es gibt nicht einen festgemeißelten Wert, der als Idealwert zu sehen ist, sondern es ist immer abhängig von der Salinität. Also zumindest die Mengenelemente sind sehr deutlich.
Ich habe nur eben gerade eben sogar gedacht, dass es selbstverständlich ist. Wahrscheinlich ist es ja auch gar nicht so selbstverständlich, dass man davon ausgeht, dass es dann eben abhängig ist. Ben, was sagst du dazu?
Definitiv nicht. Nein. Mhm. Also da kriegen wir nach wie vor immer noch Rückfragen. Und das jetzt seit 8 Jahren, in denen wir die Analysen machen, wird immer wieder neu gefragt. Es ist halt einfach so, dass wir ja nicht nur den eingefleischten Profi haben, dem das bewusst ist, sondern wir haben ja immer wieder auch neue Leute, die halt mit der Aquaristik gerade erst beginnen.
Klar.
Und die meisten Leute fangen halt an, ein Buch zu lesen oder einen Blog-Eintrag oder durchforsten irgendwelche Internetseiten und da wird dann halt Calcium als Idealwert mit 420 Milligramm pro Liter tituliert. Dass das, wie Oliver es gerade schon angesprochen hat, von der Sanität abhängt, ist für viele dann erstmal noch ein Schritt zu weit. Mhm. Wir versuchen aber gerade dies in Bezug zur Sanität zu setzen, weil wir ja mit der Analyse den einfachsten möglichen Weg finden wollen, die Wasserwerte zu korrigieren und so naturnah wie möglich zu erhalten. Denn da wissen wir im Endeffekt, die Tiere kennen es aus der Natur, mit den Werten kommen sie zurecht. Sie würden zwar auch gewisse Abweichungen bei den Mengenelementen tolerieren, aber ab einem gewissen Maß stellt es dann einen Stressfaktor hinzu und ab einem deutlich größeren abweichenden Maß kann es halt dann auch zum Verlust des Bestandes halt führen. Und aus dem Grunde ist es schon gar nicht so unwichtig, das immer irgendwie zu betrachten.
Gibt es so eine gewisse Grenze, wo du sagst, ab der und der Salinität wird es definitiv kritisch mit den Verschiebungen von den Mengenelementen?
Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, welche Korallen man pflegt. Ne? Manche Korallen sind halt relativ unverwüstlich, die tolerieren das dann alles. Und andere Korallen reagieren dann schon bei einer Sanität von 38. Da wird es dann langsam schon so, dass das Tier vielleicht gar nicht mehr so richtig schnell wächst, dass es empfindlicher für Stressfaktoren wird. Das ist halt so ein fließender Übergang. Wenn dann wiederum andere Sachen aber perfekt stimmen, dann kann es halt sein, dass dieser Stressfaktor auch wieder besser vertragen wird. Aber im Grunde geht es bei der ganzen Geschichte in der Riffaquaristik darum, halt Stressfaktoren zu vermeiden, damit es den Tieren halt so gut wie möglich geht. Mhm. Und da sollte man halt versuchen, nicht in diese Grenzsituation hineinzurutschen.
Ja, was ich vielleicht noch ergänzen darf, ist, das ist natürlich auch zeitabhängig. Ne? Wenn die Salinität ganz langsam über ein Jahr oder so steigt, dann sind natürlich Korallen eher, da sind die ein bisschen konditioniert daran, eher in der Lage, gewisse Dinge zu verzeihen, als wenn etwas sehr spontan geht. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Also ich kenne Becken aus Belgien, die nehmen ja auch viel natürliches Meerwasser, weil die, oder Holland auch, weil die eine kurze Strecke da haben und teilweise kommt das dann im Winter nur mit 20er Salinität und trotzdem oder knapp unter 30 und trotzdem stehen die Korallen unverändert gut da. Mhm. Diese Korallen kennen aber dann auch schon lange eine niedrigere Salinität. Ne? Also das ist im Prinzip, wir haben also schon so einen gewissen Toleranzbereich dort. Aber wie Ben schon sagt, naja, also wenn man es richtig gut machen will, dann sollte man ja sich schon in dem Bereich um die 35 sich bewegen, ja.
Würde aber auch bedeuten, wenn jetzt jemand zum Beispiel, wir gehen jetzt mal wieder von einer Salinität von 38 aus, und wenn er dann irgendwie gezwungen den Kalziumwert dann auf 420 einstellt, wäre das ja auch theoretisch falsch oder sogar kontraproduktiv, weil ich ja dann ein anderes Verhältnis haben müsste von meinen Mengenelementen.
Genau.
Ja.
Richtig.
Genau.
Ja. Nur, dass das mir auch wirklich klar ist. Ja, weil dann habe ich ja theoretisch nicht den Idealwert, der angeblich angestrebt wird, laut zum Beispiel Lektüre. Ja. Ist aber definitiv okay, weil er ja wieder im Verhältnis steht zu meiner Salinität.
Wenn du einen höheren Wert hättest bei der höheren Salinität, ja, dann würde das schon passen. Wahrscheinlich würde aber auch der Kalziumwert von 420 jetzt nicht dazu führen, dass die Korallen direkt absterben.
Nee, das ist ja sowieso.
Auch bei einem Kalziumwert von 350 sterben die nicht direkt ab. Die können vielleicht halt einfach nur etwas langsamer wachsen dadurch.
Und dann das habe ich auch schon. Sprich ruhig, sorry.
Okay, dann ist es aber einer der Gründe, wenn die Korallen dann anfangen, langsamer zu wachsen, kann es aber sein, dass die Nährstoffe zum Beispiel gar nicht so exzessiv verbraucht werden von den Korallen und dass die dann halt langsam wieder ansteigen. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Koralle noch langsamer wächst, wenn der Phosphorwert auf einmal drastisch angestiegen ist. Und so kann halt ein kleiner Faktor, der nicht hundertprozentig ist, dazu führen, dass halt sich das ganze Problem immer weiter ausbreitet und dass halt die Anzahl der Stressfaktoren zunimmt und die Korallen dann halt zunehmend darunter leiden. Und wenn man dann so eine ECP-Analyse macht, ja, genau. Und wenn man so eine ECP-Analyse macht, dann kann man halt sich dessen bewusst werden. Notfalls kann man sich ja auch bei uns melden per E-Mail halt. Und wir würden dann halt schon immer nach dem Weg schauen, der am einfachsten und am kostengünstigsten für den Kunden von uns umzusetzen ist.
Ja, das klingt doch gut. Dann würde ich mir eins weiterspringen zur Carbonhärte. Da habe ich mir gedacht, da wollte ich mir noch einwerfen, weil es immer noch so ist, ich höre auch die ganz viel amerikanische Podcasts und die Amerikaner betreiben ja immer noch sehr, sehr, sehr gerne die Aquaristik oder Meerwasseraquaristik in einem höheren KH-Bereich. Also die fahren ja immer gern so 8,5, 9, 9,5. Hast du dazu vielleicht mal so ein bisschen, macht es überhaupt Sinn? Ist es total sinnfrei oder kannst du dazu was sagen?
Also ich kann zum einen bestätigen, dass die Amerikaner gerne höhere KH-Werte fahren. Die meisten versuchen dann tatsächlich so einen Wert von 9 bis 10 anzustreben. Zumindest die, die bei uns die Wasseranalysen durchführen lassen. Es gibt aber natürlich auch Leute, die es dann mal völlig übertreiben und einen KH-Wert von 15 haben. Grundsätzlich möchte die Koralle bei einem höheren KH-Wert schneller wachsen oder ist zumindest in der Lage, schneller zu wachsen. Und das Ganze funktioniert halt auch insofern, wenn alle anderen Parameter halt stimmen. Das wäre aber problematisch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr, sehr niedrigen Phosphorwert habe. Und das möchten die Amerikaner halt auch ganz gerne tun. Die nutzen dann oftmals PO4-Absorber bis zum Abwinken, haben dann halt Phosphorwerte von 3 Mikrogramm pro Liter, haben dann zum Beispiel einen KH-Wert von 10 oder 11 teilweise. Und das führt dann halt dazu, dass sie Korallen verlieren. Denn im Endeffekt, wenn die Koralle halt wachsen möchte, dann benötigt sie halt alle möglichen Stoffe, damit sie dies kann. Ansonsten, wenn irgendetwas fehlt, dann wird halt genau durch diesen fehlenden oder reduzierten Faktor, in dem Fall unseres Beispiels das Phosphor, dann ausgebremst. So, und das führt halt zu einem Konflikt. Und das kann halt dazu führen, dass die Koralle zum Beispiel oben wächst und unten stirbt.
Oder auch das typische, so ein bisschen poröser wächst und nicht mehr so massiv oder das Kalkskelett nicht mehr massiv gebildet wird, sondern eher so eben porös und dass sie leicht bricht. Also das habe ich auch schon öfter mal jetzt in den Podcasts gehört, bei denen, die eben mit veränderten Wachstumsfaktoren gearbeitet haben. Also schnelleres Wachstum, aber dann eben nicht so dichtes und gutes Wachstum, nenne ich es jetzt mal.
Richtig. Genau.
Es gibt ja auch einige Salzhersteller, die mit erhöhtem KH-Wert arbeiten. Also wir haben das nie angestrebt, ne, weil wir da eben nicht den Zielbereich sehen. Ich meine, der positive Effekt vom erhöhten KH-Wert oder einer erhöhten Alkalinität ist natürlich auch ein etwas stabilerer pH-Wert. Aber wie Ben schon sagte, es muss eben alles mit Hand in Hand dann auch etwas besser sein. Also die Phosphorverfügbarkeit, die Nährstoffverfügbarkeit. Und das kann man eben nicht so mal ohne weiteres mal machen. Deswegen ist dieser erhöhte KH-Wert auch, ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. In gewissen Rahmen, ja, vielleicht so bis 7,5, 8, aber das kommt immer darauf an. Also bei SPS, High-End SPS würde ich das nicht machen. Ne?
Obwohl es ja, wie gesagt, viele Becken gibt, die fahren damit ganz gut.
Also es ist ja auch ein bisschen die Frage, die du, oder das, was du jetzt zum Zeitpunkt halt erzielen möchtest. Ne? Ganz viele von den Korallen werden ja heutzutage als so Mikrofrecks verkauft. Natürlich möchtest, dass die relativ schnell nach was aussehen, dann musst du natürlich auch schauen, dass die halt schnell wachsen. Und das kannst du natürlich dann durch einen etwas höheren KH-Wert triggern. Und kannst halt dann, wenn die anderen Parameter stimmen, wie zum Beispiel das Nährstoffangebot, aber auch die Spurenelemente, die sind da auch ganz wichtig bei. Wenn das alles stimmt, dann kann die Koralle halt schieben, dann kann es halt relativ gut gehen. Wenn ich aber dann zum Beispiel ein älteres Riff habe, in dem die Korallen halt sehr, sehr nah beieinander stehen und ich halt regelmäßig trimmen muss, um die Korallen dann, voneinander fernzuhalten, dann ist es vielleicht gar nicht so gewollt, dass die Korallen so schnell wachsen, wie sie denn wachsen könnten unter einem höheren KH-Wert.
In der Tabelle kommen jetzt die Mengenelemente bei euch. Möchtest du der welche rauspicken oder willst du durchgehen chronologisch? Ich weiß jetzt nicht, wir werden jetzt eh nicht jedes einzelne Element ansprechen, aber gibt es da Sachen, wo du sagst, oh, da will ich ganz besonders gerne drauf eingehen?
Naja, das Wichtigste ist erstmal für die Kalzifizierungsrate natürlich die Carbonathärte und der Calciumwert. Dann das Strontium wird mit ins Skelett eingebaut, da weiß man aber nicht so recht, ob das wirklich wichtig ist oder halt nicht. Da gibt es auch Beobachtungen, dass wenn der Strontiumwert halt nicht passt, auch die Brüchigkeit des Korallenskelettes dann zunehmen kann. Es gibt andere Elemente hier im Mengenbereich, die werden halt immer als absolut wichtig tituliert. Da zählt halt das Fluorid zum Beispiel zu. Das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Das ist halt etwas, was eigentlich in den Organismen in mineralischer Form vorliegt. Und das ist halt etwas, dass wenn der Phosphorwert im Aquarium etwas höher ist, bei den hohen Calciumwerten kann es halt dazu führen, dass halt Fluorapatit ausfällt. und das halt in erhöhtem Maße. So, und dann habe ich natürlich einen Verbrauch, aber das ist halt kein biologischer Verbrauch, sondern das ist halt eine Fällungsreaktion. Und da kann ich halt immer weiter Fluorid hinzugeben und naja, es wird sich halt immer weiter verbrauchen. Von daher ist dieses
würde es auch
für mich gar nicht so entscheidend.
Würde es auch bedeuten, dass als eben Fluorid, dass es dann nicht, also blöd gesagt, nachdosiert werden muss unbedingt, wenn ich jetzt da einen Mangel angezeigt bekommen würde in der ECP?
Definitiv, genau. Es gibt viele Leute, die sagen halt, alles was unter einem Milligramm pro Liter liegt, das führt dazu, dass die Korallen sterben. Gerade SPS-Korallen würden da sehr, sehr empfindlich drauf reagieren. Ich habe nun aber unglaublich viele Kunden, mit denen ich auch im Kontakt stehe. Da sehe ich dann halt auch schon mal ein High-End-SPS-Korallen-Riff-Aquarium mit einem Fluoridwert von 0,25 Milligramm pro Liter. Mhm. Nach der Aussage eines Aquaristen, den ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, wäre das überhaupt gar nicht möglich. Es ist aber möglich. Es ist gar kein Problem gewesen in dem Sinne. Ne? Und auch Fluorid wird halt immer irgendwie mit der Fluoreszenz in Verbindung gebracht, weil es halt irgendwo beim Flussspat ein Fluoridmineral halt schon mal beobachtet worden ist, dass es da zu Fluoreszenzeffekten kam. Aber wir reden da halt von einem Stein, der in der Natur rumliegt und halt so einen Effekt hat. Das hat definitiv nichts mit der Fluoreszenz von den Korallen zu tun. Denn die fluoreszierenden Proteine, die in der Biologie auch genutzt werden, um irgendwelche Proteine zu markieren und dann halt am Mikroskop irgendwelche Forschungen zu machen, die sind nicht mit einem Fluorid assoziiert. Von daher hat das damit rein weg gar nichts zu tun.
Verstehe, aber massiv interessant, weil es ist wirklich so der Hype um Fluorid und Dosierung, das ist ja, also hört man ja eigentlich immer, es gibt also wenige, von denen ich bis jetzt gehört habe, so, die sagen, ah nee, brauchst du nicht nachdosieren, kannst du so stehen lassen. Aber das ist natürlich super interessant, sowas jetzt nochmal auch aus erster Hand zu erfahren.
Jeder macht ja so seine Erfahrung und darauf stürzt man natürlich dann auch seine Empfehlungen, die man halt einem anderen mitgibt. Und ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass ein Fluoridmangel sich gravierend schädlich auf die Tiere halt auswirkt. Und ich habe auch nicht gesehen, dass die Farbigkeit von irgendwelchen Korallen zunimmt, wenn ich den Fluoridwert halt da halte, wo er halt sein soll. Ja. Und es gibt halt auch, wenn man bei seriösen Quellen schaut, da steht halt drin, dass Fluorid halt in Knochen und Zähne eingebaut wird oder halt bei den Korallen vielleicht ins Skelett mit eingelagert wird. Vielleicht hat das wieder auf die Brüchigkeit irgendwas zu tun. Und haben wir aber in einem Korallenriff-Aquarium ja auch keine großen Sturmfluten und keine großen Wellen, die das ganze Riff halt heimsuchen und dazu führen, dass alle Stöcke auseinanderbrechen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einen wahnsinnig großen Effekt hat. Hingegen haben Kunden von uns die Erfahrung gemacht, wenn sie den Fluoridwert schlagartig anheben, dass sie dann halt bei vielen SPS-Korallen am nächsten Tag weiße Ärmchen hatten. Also das scheint sich dann diesbezüglich eher negativ auszuwirken.
Ja, in der Tat so. Wir sagen natürlich auch, natürlich sollte man einen natürlichen Wert anstreben. Das heißt also, ein Fluoridgehalt von 1 oder knapp drüber ist natürlich grundsätzlich eine gute Sache, einen natürlichen Wert anzustreben, weil das ja auch so. Aber es ist eben, wie Ben auch schon sagte, wirklich so, dass wenn ein leichter Rückgang mal ist, man wirklich nicht in Panik verfallen muss. Also ich erlebe das ja auch immer wieder. Ich werde ja auch angeschrieben manchmal. Was soll ich machen und Hilfe und und das ist also ist nicht so dramatisch, ne, aus unserer Sicht. Aber auch
nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben ja Fluorid in den Essentials zum Beispiel drin. Das heißt, eine gewisse Versorgung ist immer da, wenn man die Essentials nutzt. Und das funktioniert natürlich besser, je höher der Essentials-Verbrauch ist, weil ich dann halt einfach einen größeren Durchfluss habe. Und dann können die Werte halt auch etwas stabiler bleiben. Wenn ich dann halt alle 1, 2, 3 Monate eine Analyse mache und den Fluoridwert dann halt langsam wieder auf den natürlichen Wert bringen würde, dann tue ich den Tieren auf jeden Fall nichts Schlechtes. Und ich kann mir auf jeden Fall aber auch sicher sein, dass es für den Fall, dass irgendein Organismus tatsächlich auf Fluorid angewiesen wäre, die Verfügbarkeit dennoch da ist.
Verstehe. Dann direkt meine Frage, also die habe ich mir auch nochmal notiert gehabt. Es gibt ja auch immer wieder dieses Relationsspielchen und vor allem wird ja auch oft über die Relation Kalium-Calcium gesprochen. Also wenn zum Beispiel Calcium bei 420 liegt, sollte Kalium auf jeden Fall darunter liegen, zum Beispiel mit 380, 390 oder sowas. Gibt es da dementsprechend Nachweise dafür oder hältst du das jetzt auch für eher so, hat man halt irgendwie die Erfahrung gemacht oder wurde so flüsterpostmäßig weitergegeben, aber da ist eigentlich gar nichts dran.
Kalium kann sich schon ab einer, ich weiß jetzt nicht genau den Wert, den es hat, mal ab 500 Milligramm pro Liter wirkt es dann schon auf die ersten Organismen toxisch. Aber schlag mich nicht, wenn es dann doch 520 sind oder was. Man ist gut damit beraten, wenn man schon versucht, den Kalziumwert höher als den Kaliumwert zu halten. Aber ich habe auch schon in unseren eigenen Becken Kalzium 400 gehabt und Kalium war dann halt bei 430. da sind die Korallen aber dennoch nicht gestorben. Die sind halt trotzdem weitergewachsen. Wow, das ist halt wieder so eine Geschichte. Mhm. Wir empfehlen halt generell, die Werte so natürlich wie möglich zu halten. In dem Falle wäre der Kalziumwert höher als der Kaliumwert. Aber ich denke, dass da eine gewisse Toleranz auch wieder ist, wo die Koralle halt mit klarkommt. Und wenn ich halt nach so einer Analyse alles wieder ins Lot bringe, durch halt die geeigneten Korrekturmaßnahmen, dann laufe ich da ja auch gar nicht so in die Gefahr, dass ich irgendwann Grenzen überschreite.
Also hättest du jetzt auch keinen Krampf damit, wenn du jetzt eine Analyse sehen würdest mit 390 Kalzium und 425 Kalium zum Beispiel?
Ich würde keine Schnappatmung kriegen und ich würde den Kunden halt einfach nur sagen, erhöhe den Kalziumwert und fertig.
Genau, okay, hätte ich jetzt auch so getan oder gesagt. Nee, sehr schön. Also Fluorid hat mich jetzt doch teilweise überrascht ein bisschen, weil ich war da auch nicht so upgedatet, wie du das jetzt quasi dargestellt hast.
Ja, da spielen natürlich mehrere Sachen spielen da rein. Ne? Also bei Fluorid ist zum Beispiel ja auch so, wir kommunizieren das ja, vielleicht kommt das ja auch so rüber, relativ ehrlich. Als Geschäftsmann oder als Kaufmann müsste ich eigentlich sagen, dosiert auf jeden Fall Fluorid auf den natürlichen Wert und haltet ihn da oder höher, ne, um eben dann entsprechend Geschäft zu generieren. Aber wir sind ja so ehrlich und sagen, nee, wenn es ein bisschen abfällt, ist es jetzt auch kein Beinbruch. Ne? Man beobachtet es weiter oder versucht es wieder auf natürlichen Niveau zu bringen, aber man muss nicht in Panik verfallen. Das gilt eigentlich auch bei einigen anderen Mengenelementen auch. Also es ist Magnesium hat auch einen großen Toleranzbereich. Also wir haben da schon bei manchen Mengenelementen haben wir schon eine gewisse Toleranz. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, wenn man es natürlich perfekt hat. Ne?
Ich mag vielleicht abschließend noch was sagen. Die Mengenelemente machen ja 99,9% des Meerwassers aus. Und wenn ich halt so eine Analyse kriege, dann sollten die halt schon irgendwo auf die Werte gebracht werden, die wir als Idealwert titulieren, die halt zur Sanität passen. Und wenn man das halt einhält, grob, und nicht direkt in Panik verfällt, wenn mal nicht jeder Wert hundertprozentig akkurat ist, dann kann man da eigentlich nicht irgendwo in eine Falle laufen und den Korallenbestand verlieren.
Ja, das ist aber auch sehr interessant, weil du sagst so 99,9% und aber wie sehr dann auch wir als Aquarianer, ich zähle mich da auch wirklich dazu, auch wieder an den Spurenelementen hängen, die dann im Mikrogrammbereich angegeben sind und wie sehr man da vielleicht viel zu viel auf Zahlen wieder guckt und viel zu viel versucht rumzuschieben. Und da wäre es jetzt auch natürlich super interessant, wo du sagst, was ist denn enorm wichtig, Leute, darauf sollte ich auf jeden Fall achten, wie zum Beispiel Jod oder wo du dann wieder sagst, komm, jetzt lass mal die Kuh im Dorf und mach mal nicht gleich Panik. Da wird dir schon nicht das ganze Becken abrauchen oder brauchst du vielleicht sogar gar nicht unbedingt jetzt jede Woche nachdosieren. Da gibt es ganz viele Elemente, die ich auch gern persönlich ansprechen würde. Gerade in Bezug auf entweder Ausfällung oder einfach wirklich tatsächlichen Verbrauch oder eben biologischen oder nicht biologischen Verbrauch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es machen soll. Soll ich jetzt einfach fragen oder möchtest du erstmal so grundsätzlich zu den Spurenelementen was sagen?
Ich denke, ich werde einfach mal einleiten, was zu den Spurenelementen sagen, um eine gemeinschaftliche Basis zu schaffen, auf der wir dann halt weiter aufbauen können.
Das wäre super, ja.
Man muss ja erstmal verstehen, was machen Spurenelemente eigentlich? Die Spurenelemente sind Kofaktoren von Enzymen. Die werden im Endeffekt, es gibt verschiedene Stoffwechselwege, wo es halt Elektronentransport gibt, wo Oxidationsreaktionen stattfinden. All diese Enzyme, die daran beteiligt sind, sind mit einem Kofaktor assoziiert und das sind halt oftmals Metallionen, die wir als Spurenelemente halt kennen. Das ist halt zum Beispiel das Mangan, das Eisen. Jod ist bei den Fischen vielleicht ganz interessant, weil sie halt, in den Schilddrüsenhormonen vorkommen. Aber auch Korallen zeigen halt ein positives Ansprechen, wenn man den Jodwert halt auf einem richtigen Level hält. Das alles sind aber Sachen, die sehr, sehr, in sehr, sehr, sehr niedrigen Mengen halt verbraucht werden. Und es sind aber auch Sachen, die halt nicht nur von unseren Korallen verbraucht werden. Ich habe ja gerade schon angesprochen, dass die Fische auch auf Jod anspringen. Ich habe bei Jod auch zu nennen, sind halt Garnelen. Ne? Also es gibt, wir arbeiten ja auch mit Aquakulturbetrieben zusammen. Die haben am Anfang den Jodwert gar nicht so im Schirm gehabt. Dann irgendwann haben sie den Jodwert halt auf den natürlichen Wert eingestellt. Und auf einmal konnten sich die Tiere deutlich besser häuten und haben auch deutlich mehr Aktivität gezeigt. Dann haben wir als weiteren Verbraucher natürlich die Bakterien. Das sind so ganz viele unsichtbare kleine Helfer im Aquarium, die ja trotzdem versorgt werden wollen. Wir haben die Schwämme, wir haben die Glasrosen, wir haben die Algen, alle die wollen halt Spurenelemente nutzen. Und dann haben wir zudem noch die ganzen nicht biologischen Verbräuche. Wir haben Absorber, die wir einsetzen regelmäßig, wir haben Aktivkohle, wir haben einen Eiweißabschäumer. Also wenn sich diese Spurenelemente an ein Protein anlagern, dann können die halt durch den Eiweißabschäumer oder durch Aktivkohle entfernt werden. Das sehen wir halt zum Beispiel beim Kupfer recht häufig. Dann haben wir natürlich noch chemische Reaktionen, die miteinander halt ablaufen können, sodass halt irgendwelche Fällungsprodukte kommen. Mhm. Und gerade in dem Riffaquarium haben wir tagsüber sehr, sehr hohe Sauerstoffgehälter. So Elemente wie Mangan und Eisen reagieren halt dann da mit Oxidation drauf und gehen dann halt in einen unlöslichen Zustand.
Ja, vielleicht picken wir mal so einen Punkt raus, da kann ich auch ein bisschen was erzählen. Zum Beispiel Jod. Wir hatten mal, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hatte, mal, wir hatten ja im Eingangsbereich hatten wir einen Würfel, der dann testweise aufgebaut worden ist, der auch eine ganze Zeit lief und dann kam dann eben auch mal eine Algenphase. Ja, wir haben ja da auch unsere Essentials dran und das stand dann soweit auch stabil vom Jodwert. Und dann kam eine Algenphase, die dann doch ausgeprägter war. Das heißt, man hatte relativ schnell so ein Blach an der Scheibe, auf den Stein auch. Und dann hatte ich am Vormittag Jod gemessen und hab gefällt, oh, nur irgendwie 25 oder so. Das korrigieren wir mal auf den richtigen Wert, wurde dann entsprechend korrigiert und war dann auch dann bei 60, so gegen Mittag. Und zum Feierabend habe ich dann nochmal nachgeguckt und da war er schon wieder auf 30 gefallen. Das heißt, innerhalb von ein paar Stunden haben die Algen so viel Jod gezogen, dass man also das in keiner Rezeptur der Welt reinpacken könnte, um diesen erhöhten Bedarf, den Algen teilweise produzieren können, abzudecken. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, weil viele ja sagen, ach, bei mir passt da Jod, bei mir passt da nicht. Dann wechseln sie vielleicht sogar noch das Versorgungssystem oder so, weil sie denken, man, das ist besser. Nee, also das ist im Prinzip sehr, sehr abhängig von den Verbrauchern im Aquarium. Und wenn man so eine Algenblüte hat, ist der Jodbedarf 5-10-mal vielleicht so hoch, wie ein Versorgungssystem das standardmäßig bringt oder wie es normalerweise wäre. Das muss man einfach nur so ein bisschen auf dem Schirm haben. Mhm. Ne? Das ist also im Prinzip, ist da keine so eine Standardrezeptur gibt, die immer nach Schema F passen sollte, sondern das ist, jedes Becken ist da individuell zu sehen und das ist beim Jod eben ziemlich krass. Wir haben halt festgestellt, bei lichtintensiven Becken, die haben auch naturgemäß dann eine etwas höhere Stoffwechselaktivität, auch Algenaktivität, ist der Jodbedarf etwas höher, wie bei einem Becken, ja, was dann nur LPS hat, wo dem nur 100 Paar anliegen. Es gibt also keine allgemeingültige Gesetzmäßigkeit da. Das ist eben dann immer so ein bisschen bei Spuren, je niedriger die Konzentration wären, desto stärker kann das naturgemäß auch schwanken.
Ja. Das wollte ich auch gerade fragen, weil man weiß ja auch, der Klassiker, je stärker und intensiver man beleuchtet, dass da auch der Jodverbrauch eben ansteigt. Und das wäre nämlich auch so eine Sache. Was mir jetzt so einfällt, das bedeutet auch, Ben, was du gesagt hast, wenn es mal Situationen gibt, in denen ich feuchter oder nasser abschäume, würde das dann natürlich auch heißen, dass dann auch der Spurenelementverbrauch hochgehen kann, weil eben Spurenelemente dann abgeschäumt werden. Ist das richtig?
Genau.
Das sollte man natürlich auch auf dem Schirm haben dann als Aquarianer, wenn man in solche Situationen reingeht, dass das natürlich auch abgedeckt ist dann der Spurenelementverbrauch.
Im Thema Spurenelemente muss man ganz klar noch hinzusagen, das ist ja nicht nur die Versorgung durch die Mittelchen, die wir halt eintropfen. Es ist ja, wir füttern die Fische. Das Fischfutter enthält auch Spurenelemente. Wahrscheinlich reicht es, um den Spurenelementbedarf von Fischen auch zu decken. Die Fische scheiden dann halt all das, was sie nicht davon brauchen, aus und das dient dann halt wieder auch den Korallen als Quelle dafür. Dann haben wir jetzt zum Beispiel Mangan und Eisen, die gehen halt zu Boden. Aber es gibt natürlich irgendwelche Bakterien, die können die halt wieder in Rücklösung bringen. Jetzt habe ich vielleicht eine grabende Grundel, die sorgt dafür, dass Detritus aufgeschüttelt wird. Das driftet durchs Aquarium. Die Schwämme freuen sich darüber. Die nutzen es halt als Nahrung. Darüber nehmen die dann halt wieder Spurenelemente auf. Und dann habe ich, Schwämme haben halt die Eigenschaft, dass sie halt manchmal Zellen einfach ausstoßen. Und ich habe irgendwann mal eine Studie darüber gelesen, dass Korallen sich halt von diesen Schwärmerzellen ernähren können. Das heißt also, auch darüber kommen die Spurenelemente dann halt wieder in diese Koralle hinein. Und ich kann aber trotzdem mit der ICP-Analyse zum Beispiel nichts davon feststellen, weil das halt einfach an mir vorbeigeht. Und dennoch hat die Koralle halt Spurenelemente bekommen.
Verstehe. Mhm. Und wenn du jetzt gerade so was wie Mangan ansprichst, beziehungsweise Eisen, das sind ja eben gerade die klassischen Elemente, die oft nicht nachweisbar sind und wo wir immer wieder angeschrieben werden, ihr sicherlich auch, dass trotz Nachdosierung und direkt ECP ist es sofort wieder nicht nachweisbar. Und es sind auch die Klassiker aufgrund von Ausfällungen Und vielleicht können wir darauf mal kurz eingehen, wie das denn zustande kommt, warum es zustande kommt, ob es denn dann überhaupt Sinn macht, das nachzudosieren oder in welcher Form man das wieder darbieten muss oder sollte, dass man da, sage ich mal, eine gute Versorgung hat in seinem Becken.
Wir haben, während wir die Essentials entwickelt haben, uns selber gedacht, dass es halt ganz gut ist, wenn man Spurenelemente tagtäglich mit der Versorgung halt dosiert. Weil es halt einfach rasend schnell dazu führt, dass ansonsten die Spurenelemente im Aquarium in den nicht nachweisbaren Bereich kommen. Ich weiß aber dadurch, dass ich sie über die Essentials tagtäglich dosiere, mit jeder Dosis, dass sie mit jeder Dosis den Tieren im Aquarium für einen kurzen Augenblick zur Verfügung stehen. Mhm. Und Korallen als Opportunisten sind daran gewöhnt, wenn etwas verfügbar ist, ganz schnell danach zu greifen und es aufzunehmen und zu speichern. Und aus dem Grund ist es halt, ja, wir haben ja hinten in den Empfehlungen zum Beispiel Elemente, die sind rot. Da sagen wir, die sollten auf jeden Fall nachdosiert werden. Und die Elemente, die halt empfohlen sind, gelb sind, da sagen wir halt, okay, es ist eigentlich in Abhängigkeit davon, wie das Aquarium versorgt wird. Mhm. Habe ich hier zum Beispiel Fische drin, die regelmäßig gefüttert werden, nutze ich ein Versorgungssystem wie die Essentials, wo die Elemente halt regelmäßig hineinkommen, dann sind das alles so Geschichten, die in die Entscheidung oder in meine Beratung mit einfließen würden. Und dann kann man halt sagen, okay, du kannst dich herantesten, du kannst versuchen, halt Mangan über einen gewissen Zeitraum zu geben und du musst deine Korallen beobachten und auch die Schwämme und die anderen Bewohner im Riff, ob sie darauf positiv reagieren oder nicht. Und ganz viele unserer Kunden sagen dann, okay, das habe ich gemacht, aber eigentlich brauche ich es nicht. Und jetzt gerade auf der Reef Mania, die vor kurzem war, habe ich mit vielen Aquaristen gesprochen, die wirklich sehr, sehr schöne Becken hatten. Da war dann Freund Chris, der ein Spurenelement Fimmel hat und der halt unglaublich viel Spurenelemente dosiert und die auf einem hohen Level halten möchte. Und der hat ein wunderschönes Aquarium mit wunderschön aussehenden Tieren. Ich habe aber auf der Messe auch mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, nee, ich nutze nur die Essentials und sonst gar nichts. Nach der Analyse gebe ich vielleicht mal das Jod hinzu und vielleicht mal ein bisschen Mangan und Eisen und Zink. Aber das gebe ich jetzt nicht regelmäßig hinzu. Dennoch stand das Riff meines Erachtens genauso gut. Es kommt also darauf an, ob die Tiere ausreichend damit versorgt sind. Da muss ich das nicht im nachweisbaren Bereich haben. Ich muss halt nur sicher sein, dass es halt regelmäßig hineinkommt.
Ja, das haben Olli und ich auch oft kommuniziert schon, dass es muss nicht nachweisbar sein, es muss verfügbar sein. Ich muss halt eine gewisse Verfügbarkeit gewährleisten können, indem ich eben das Versorgungssystem kenne, welches ich benutze und dementsprechend auch wissen, was wird da dosiert oder wo ist was drin, was dosiert wird. Das ist, würde ich dann behaupten, die Basis davon, was ich dann überhaupt tue mit meinem Becken, dass ich dann überhaupt weiß, was kommt denn da an.
Und wenn du halt dann anfängst, etwas zu dosieren, dann sollte es halt immer nur nacheinander erfolgen. Also du startest mit einem Spurenelement und guckst ins Aquarium, passiert etwas Positives oder nicht. Das kann ich jetzt mit Mangan tun, das kann ich mit Eisen tun, das kann ich mit Zink tun. Dann kann ich schauen, okay, die Wirkung, die ich mir erhofft habe, ist ausgeblieben. Die Tiere stehen nach wie vor gut. Dann kann es daran schon mal nicht liegen. Dann kann ich mir vielleicht andere Spurenelemente auswählen, die ich mal testen könnte. Zu Mangan und Eisen wollte ich aber gerade eigentlich noch was sagen. Da bin ich jetzt komplett dran vorbeigegangen. Und man hat ja so Aquarien auf der Arbeit und man kann da ja auch verschiedene Experimente mitmachen. Und eins dieser Experimente sah aus, dass ich in eins unserer Aquarien tagtäglich Mangan, Eisen und Zink dosiert habe. Und das mit einer Konzentration von 5 bis 7 Mikrogramm pro Liter. Und dann habe ich nach einer Stunde einfach mal eine Analyse gemacht und beim Mangan und beim Eisen war ich schon nur noch bei der Hälfte der Konzentration, die ich zuvor reingegeben habe. Und nach 2 Stunden war ich noch bei 1 Mikrogramm pro Liter Mangan und bei 1 Mikrogramm pro Liter Eisen. Während Zink dann irgendwann so bei 1,3 Mikrogramm pro Liter angehalten hat. Am nächsten Tag habe ich wieder eine Analyse durchgeführt, bevor ich die Spurenelemente erhöht habe. Und auch da war Zink dann noch leicht nachweisbar, während Mangan und Eisen verschwunden waren. Und das Ganze habe ich über einen Zeitraum von 2 Wochen wiederholt. Mangan und Eisen sind trotzdem am nächsten Tag wieder verschwunden gewesen. Und Zink hat sich halt irgendwann aufsummiert, sodass ich halt dann vorzeitig abgebrochen habe, Zink weiter zu addieren, also hinzuzugeben. Also es gibt da Elemente, die wollen einfach nicht im nachweisbaren Bereich bleiben. Und das sind wahrscheinlich dann irgendwelche Oxidationsreaktionen, die dafür sorgen, dass die Elemente zu Boden gehen.
Gibt es da also außer Mangan und Eisen ganz spezielle Elemente, die das sehr gerne genauso machen?
Ja, Phosphor. Mangan und Eisen sind schon die eindeutigsten dabei. Ne? Die Elemente, die man halt regelmäßiger findet, sind halt, also Molybdän ist überhaupt gar kein Problem, das auf dem natürlichen Wert zu halten. Nickel sehen wir halt auch relativ häufig, dass es vorhanden ist. Kobalt sehen wir auch relativ häufig noch. Kupfer sowieso, wobei bei Kupfer kann man nicht sagen, dass es dann unbedingt verfügbar ist. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Ansonsten, Vanadium kann halt stabilisiert werden, Zink kann stabilisiert werden und dann sind wir eigentlich mit den wichtigsten schon durch. Mhm. Also bei Mangan also und Eisen ist das nicht schlimm.
Wenn ich jetzt mal so typisch meine ICP nehme, bei mir ist ja meistens, also Lithium, Silizium, Jod und Barium und Molybdän ist noch irgendwie so bei mir nachweisbar. Und dann ist es die Bank weg. Von Nickel bis Zinn ist bei mir meistens nichts mehr nachweisbar in meinen Analysen.
Ja, in der aktuellen sehe ich 1,78 Mikrogramm pro Liter Vanadium.
Vanadium ist drin, genau, ist die aktuelle. Richtig.
Ja, genau.
Und auch sonst siehst du ja von quasi, das sind die einzigen zwei, die jetzt noch nachweisbar sind und sonst die Bank weg runter nichts mehr. Aber ich muss auch sagen, ich dosiere einmal die Woche Jod. Jetzt habe ich ja von dir oder ich weiß nicht, von wem ich die Empfehlung bekommen hatte, nochmal mit einem sehr, sehr geringen Eisenanteil über 6 bis 7 Tage. Ich glaube, es waren 6 Tage. Und habe ich jetzt auch gemacht. Aber das Becken steht ja an sich auch gut, ohne dass ich die Sachen in den nachweisbaren Bereich bekomme. Und vor allem, was ich sagen muss, seitdem ich die SPS reingesetzt habe und ich eben mehr Essentials dosiere, ist es tatsächlich so, dass es besser geworden ist. Dadurch, dass eben einfach mehr durchläuft. Genau. Bei den LPS, bei den reinen LPS-Becken war die Dosierung so minimal, dass ich da, glaube ich, wirklich einfach durch die sehr geringe Dosierung, aber durch die Masse von Tieren etwas unterdosiert war. Und durch diese SPS hat sich das echt nochmal verändert und hat nochmal einen guten Schub gemacht.
Und da ist eigentlich ziemlich interessant, dass die SPS-Korallen ja relativ wenig Gewebe haben und gar nicht so einen hohen Spurenelementbedarf haben, wie man manchmal so meinen mag. Während die LPS-Korallen und Weichkorallen halt einen deutlich größeren Gewebsanteil haben und daher halt auch eigentlich mehr Spurenelemente benötigen. Mhm. Jetzt hast du aber den positiven Effekt durch die höhere Dosierung und den höheren Durchfluss durch dein Becken, durch die SPS-Korallen, von denen die anderen Korallen halt dann profitieren.
Das ja, war wirklich so, also definitiv mal so als kleiner Sidekick vielleicht.
Na, wir haben halt Kunden, die haben teilweise ein 900-Liter-Becken oder ein 1000-Liter-Becken und dosieren 4 Milliliter Essentials. Dass das nicht funktionieren kann, ist für viele halt dann immer wieder eine Überraschung. Und da muss ich halt sagen, ja, doch, tut mir leid, aber das ist nicht gut. Ihr Aquarium müsste eigentlich einen Verbrauch von 100 Milliliter pro Tag haben. Dann könnten wir darüber reden, dass die Spurenelementverfügbarkeit auch gegeben ist.
Liegt dann am Besatz zu wenig Tiere oder was würdest du dann sagen? Also müssen ja zu wenig Tiere sein, wenn du keinen Verbrauch hast oder eben dann dementsprechend Tiere, die eigentlich nichts tun.
Ja, letzteres halt. Ne? Also ganz oft ist ja entweder das Licht halt nicht ausreichend oder die Nährstoffwerte sind zu schlecht oder wir haben halt einfach auch zu wenig Spurenelemente und dann müsste man halt eigentlich Spurenelemente dosieren, um den Korallen einen guten Start zu geben. Ja. Es ist halt, es gibt dieses Minimumgesetz und da ist halt das, was am wenigsten verfügbar ist, ist halt der wachstumslimitierende Faktor. Und wenn die Korallen halt alle zum Beispiel einen, sagen wir mal, Eisenmangel haben, dann können sie halt alle nicht wachsen. So, und wenn ich dann halt ein breites Portfolio an Spurenelementen zum Beispiel hinzugebe, und das ist tatsächlich der Grund dafür, dass die Korallen nicht gewachsen sind, dann kann ich denen halt so einen kleinen Tritt in den Hintern geben und auf einmal schiebt sich das ganze System wieder an. Und da ist halt die große Kunst, dann tatsächlich herauszufinden, woran liegt es denn. Ne? Denn es sind ja zig Faktoren, die in so einem Riff-Aquarium halt eine Rolle spielen können. Angefangen von den Nährstoffen, über die Wasserzusammensetzung allgemein in Bezug auf die Mengenelemente, als auch die Spurenelemente. Und dann natürlich Strömung, Licht und, Filter.
Du wolltest eben noch auf ein Element eingehen, wo du gesagt hast, da willst du noch dazu kommen, war das Kupfer? Wolltest du über Kupfer sprechen? Oder?
Genau, richtig.
Das ist, ja, Kupfer war das. Ne, ja.
Es gab viele, viele Spuren, also es gab vor Jahren Spurenelementmischungen, die haben halt relativ viel aktives Kupfer enthalten. Und wenn man das halt dosiert hat, sind die Korallen alle sehr schön farbig geworden. Was daran lag, dass die irgendwo vergiftet worden sind und dann halt Zooxanthellen ausgestoßen haben. Das hieß also, für den, der die Spurenelemente angewendet hat, die Korallen sehen jetzt viel schöner aus, denen muss es gut gehen und den Korallen ging es aber eigentlich total dreckig. Mhm. So, das ist natürlich schlecht. So, wenn ich jetzt Kupfer aber nur langsam hinzugebe, dann sind die Bakterien relativ schnell daran interessiert, das zu inaktivieren, sodass es keinen Schaden mehr anrichten kann und das Überleben der Bakterien gesichert ist. Die stoßen dann halt organische Moleküle aus, die dieses Kupfer halt abfangen, binden und inaktivieren. Also nicht verfügbar machen biologisch oder halt zumindest nicht schädlich machen für die Bakterien. Und das kann dann halt durch Aktivkohle zum Beispiel gebunden werden, diese organischen Moleküle, als auch durch den Einwassabschaum.
Ja. Okay. Wie du jetzt gerade Aktivkohle gesagt hast, wie steht denn das dann mit den Spurenelementen der Aktivkohlefilterung? Also befürwortest du dann eine dauerhafte Aktivkohlefilterung stark, tendenziell gar nicht oder vielleicht sehr gering dauerhaft? Weil man hört ja auch immer wieder oder man liest immer wieder, dass es wirklich problematisch ist, wenn man relativ stark zum Beispiel mit Aktivkohle filtert, dann überhaupt Zink oder andere Spurenelemente überhaupt nachweisbar zu bekommen, weil die gleich wieder gebunden werden im Endeffekt.
Ja, nein. Das, da haben wir eher andere Erfahrungen gemacht. Es gibt halt einfach Aktivkohle, die enthält Zink und die sorgt dann dafür, dass der Zinkwert im Aquarium steigt. Und das hat immer einen Wert, der dann auf einmal toxisch wird.
Für die Aquarium. Ja, wir haben ja da mal eine Versuchsreihe gemacht, genau.
Genau, und das Gleiche gilt auch für Silizium und für andere Stoffe, die halt von der Aktivkohle dann freigesetzt werden können. Wir haben nicht ohne Grund irgendwann Carbo Super Pure rausgebracht, weil uns das halt aufgefallen ist und dann halt ein Dorn im Auge war. Wir wollen ja mit der Aktivkohle etwas Gutes tun. So, und wenn ich aber etwas Gutes tue in Form von, ich nehme organische Moleküle raus, vielleicht auch die Nesselgifte, aber ich gebe dafür halt Schadstoffe wie Zink ab, dann habe ich halt nicht unbedingt das erreicht, was ich wirklich erreichen wollte. Ja, und jetzt wird vielleicht der eine oder andere mit dem Kopf schütteln. Erst sagt man, Zink ist ein essentielles Spurenelement und auf einmal ist es toxisch. Es ist halt immer so, dass die Dosis das Gift macht. Ne? Ab einem gewissen Wert von Zink, und das hat ein niederländischer Wissenschaftler mal herausgefunden, ab 10 Mikrogramm pro Liter sind empfindliche Korallen bereits schon im Wachstum halt reduziert. Und je höher der Wert geht, kann halt dann mit Gewebsdefekten einhergehen bis hin zum Totalverlust der Kolonie. Und andersrum hat sich aber ein Zinkwert von 2 zum Beispiel als sehr förderlich für die Korallen halt herausgestellt. Oder halt zumindest eine regelmäßige Gabe von Zink als förderlich herausgestellt. Ne? Und das ist halt wirklich dann die Konzentration, die am Ende das macht. So, und bei der Aktivkohle ist halt so, ja, es gibt halt einige der Spurenelemente, die an Proteine oder andere organische Moleküle gebunden werden und die dann halt zum Beispiel durch die Aktivkohle entfernt werden können. Und früher hat man zum Beispiel ganz klassisch gesagt, dass pumpende Xenien bei einem dauerhaften Einsatz von Aktivkohle zum Beispiel aufhören würden zu pumpen und dass sie dann halt zum Beispiel degenerieren würden. Und im Endeffekt, unabhängig davon, empfehlen wir eigentlich, das Aquarium im Blick zu behalten, das Wasser im Blick zu behalten und wenn das halt zu gelb wird, das Wasser, dann Aktivkohle einzusetzen. Und für die ganzen Leute, die das ein bisschen oder denen das etwas zu schwierig ist, sage ich halt, dass 2-mal pro Monat für ungefähr 4-5 Tage mit Aktivkohle gefiltert werden sollte. Und dann aber auch nicht zu aggressiv, sodass man halt diese Schadstoffe rausnimmt, aber es halt auch nicht durch den langfristigen Einsatz der Aktivkohle dann irgendwann zu Defiziten kommen kann. Da in Bezug ist halt der PO4-Absorber noch viel krasser. Der kann nämlich auch ganz schön viel Spurenelemente binden und entfernen.
Ja.
Und das halt gerade, wenn man den halt kurzfristig einsetzt, denn bei einer längeren Verweilzeit kommt dann halt irgendwann das Phosphor und nimmt halt die bereits gebundenen Elemente und tauscht die halt im Prinzip aus, sodass es halt wieder freigesetzt wird. Aber wenn ich jetzt halt zum Beispiel PO4-Absorber regelmäßig jede Woche einmal tausche, dann kann das halt dazu führen, dass ich damit auch einen ganz Sack voller Spurenelemente halt rausnehme.
Ich habe mir nämlich auch schon teilweise überlegt, ob ich, weil ich bin ja der Daueraktivkohlefilterer und ob ich das tatsächlich mal reduziere, weil ich habe da schon ganz, ganz lang drüber nachgedacht, ob ich auch mal hergehe und sage, okay, nur noch punktuell oder wirklich mal halbieren oder vierteln und das dann einfach sanfter mit Aktivkohle umgehen. War mir aber bis dato auch noch nicht sicher, aber ich glaube, nach unserem Gespräch werde ich das auch definitiv mal angehen und vielleicht einfach mal nochmal die Menge halbieren und dann vielleicht sogar teilweise noch über punktuelle Filterung mal nachdenken. Da muss ich mal schauen, wie das dann insgesamt ausschaut.
Da muss man vielleicht nochmal unterscheiden, ob du halt Aktivkohle hineingibst und es dann halt einfach 4 Wochen laufen lässt oder ob du halt jede Woche zum Beispiel die Aktivkohle austauschst. Denn ab einem gewissen Zeitpunkt ist die Aktivkohle halt beladen oder halt von Bakterien sind die Poren verstopft, sodass die Aktivkohle gar nicht mehr Aktivkohle ist, sondern eher Inaktivkohle ist. Und dann kann sie natürlich weniger großen Schaden anrichten, als wenn du jetzt tagtäglich oder wöchentlich halt frische Aktivkohle einbringst in einer rauen Menge.
Ja, bei mir waren es immer alle 14 Tage.
Ja, 14 Tage ist ein guter Rhythmus.
Das ist eigentlich noch vertretbar. Also in der Zeit, wo ich meine Aquarien akribischer gefühlt habe, habe ich das durchaus ähnlich gehandhabt.
Naja, interessant. Wir sagen immer lieber die Menge kleiner. Wir haben ja auch eine sehr reine und hocheffektive Aktivkohle, die auch zum Beispiel kaum Silizium und sowas abgibt. Und dann eine kleinere Menge und die konstanter laufen zu lassen, weil dann habe ich auch ja gleichmäßigere Einflussfaktoren und damit auch ein gleichmäßigeres, stabileres Niveau, egal was man macht. Alles, was ich mit größeren Mengen einsetze, habe ich einen größeren Einschnitt in die Wasserchemie, egal ob das Spurenelemente ist oder Organik, was ich raushole. Und größere Eingriffe sind immer nie so gut, als wenn ich eben schonend arbeite. Ne? Das muss man einfach so vielleicht mal unter der Prämisse auch ein bisschen sehen.
Ja, das, was Oliver gesagt hat, ist gerade besonders wichtig, denn wenn ich ja immer wieder hohe Mengen Aktivkohle reinbringe oder jetzt auf einmal PO4-Absorber, dann bringe ich ja immer irgendwelche Schwankungen ins System mit ein. Wenn ich da halt immer milder und gleichmäßiger arbeite, dann habe ich halt irgendwo immer die gleiche Basis und auf diese Basis kann ich halt hinaufbauen. Während ich, wenn ich jetzt zum Beispiel immer wahllos irgendetwas tue, da so ein bisschen die Kontrolle verliere.
Verstehe. Ja, macht Sinn. Macht durchaus Sinn.
Als wir angefangen haben, die Essential zu entwickeln, da haben wir natürlich auch immer mit irgendwelchen Spurenelementen rumexperimentiert. Wir haben halt angefangen, die wichtigsten Spurenelemente, die wir auf dem Schirm hatten, wie Nickel, Mangan und Eisen hinzuzugeben und haben dann halt geschaut, wie reagiert das Aquarium drauf. Damals hat Oliver so ein wunderschön großes Aquarium gehabt und kam halt irgendwann zu mir und meinte so, wenn du es schaffst, dass die Granulosa hier in dem Aquarium irgendwann wieder wächst, dann klopfe ich dir auf die Schulter. So, und dann habe ich halt angefangen, zusätzliche Spurenelemente hinzuzugeben, Kobalt zum Beispiel. Wenn auch sehr, 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 sehr gering, weil der Bedarf auch der Korallen sehr, sehr gering sein wird. Und dann irgendwann habe ich Selen und Vanadium hinzugegeben. Und naja, man erwartet ja immer, dass dann die Farbigkeit der Korallen viel besser wird und dass auf einmal halt auch die Tiere viel schöner wachsen. Und das, was aber passiert ist, ist, dass wir auf einmal ein deutlich intensiviertes Schwammaufkommen hatten. Mhm. Wir hatten dann auf einmal im Technikbecken so einen Schwamm, der halt Schlote gebildet hat und der halt so richtig schön Wasser dadurch gedrückt hat. Ne? Und dann auch unter den Steinen kamen auf einmal deutlich mehr Schwämme hinzu. Ich habe es ja vorhin angesprochen, dass die Zellen, die Schwämme ausstoßen, halt dann auch als Futter für die Korallen dienen können. Die haben also dann indirekt dadurch dann auch nochmal zusätzlich profitiert. Ja, man erwartet halt bei den Spurenelementen immer, dass es irgendwas mit Farbe zu tun hat, aber eigentlich geht es darum, dass Stoffwechselfunktionen in Funktion gesetzt werden. Bei den Spurenelementen ist es halt so, wenn ich alle Spurenelemente habe, dann gibt es keinen Mangel und wenn ich keinen Mangel habe, dann geht es mir gut. So, und dann kann ich natürlich auch, wenn alle anderen Bedingungen stimmen, dann kann ich mich natürlich prächtig entwickeln und voll entfalten und dann kann ich auch die schönsten Farben zeigen, die es halt gibt. Mhm. Während ich, wenn ich irgendeinen Mangel habe, dann kommt halt irgendwo etwas zum Erliegen und wenn es ganz schlecht läuft, dann sehe ich halt erst nicht mehr ganz so frisch und fit aus. Und wenn es halt noch schlechter läuft, dann degeneriere ich halt irgendwann. Mhm. Und das ist halt manchmal, denken die Leute, okay, jetzt habe ich das Spurenelement hinzugegeben und ich habe eine Farbsteigerung. Dabei habe ich im Prinzip nur einen Mangel beseitigt bei einem Tier. Und das konnte halt daraufhin wieder ordentlich gedeihen und diese Farbe dann zeigen.
Da seht ihr mal, wir machen die ganze Aquaristik falsch.
Ja, nicht falsch. Wir machen es nur aus den falschen Gründen, machen wir das Richtige.
Ja. Ich verstehe das ja vollkommen, weil man tickt halt so. Man denkt auch dann so drüber nach, sagt, okay, ich dosiere jetzt XY, aber wie damals die Fläschchen, blaue Spurenelemente, meine Korallen werden blau, rote Fläschchen, Korallen werden rot und so weiter. Das hatte man ja so, das hatte man ja im Kopf und das ist ja noch in den Köpfen so drin, ganz stark verankert, dass ich, wenn ich dies XY dosiere, dass die Farbe XY dann sie auf jeden Fall angeregt wird oder sich verbessern wird.
Ja. Und hey, diese ganzen wunderbaren farbintensivierenden Drogen werden dir ja auch von diversen Dealern immer wieder schmackhaft gemacht. Ja, es gibt ja viele Leute, die dir halt einfach sagen, ja nein, die haben Molybdenmangel oder Manganmangel, weil das Blau nicht so richtig durchkommt. Oder die sagen, okay, hier, du musst auf jeden Fall Rubidium dosieren, weil das klingt ja so ähnlich wie Rubin und das macht die Rotfärbung total Hammer. Ja, dass das aber im Prinzip alles nur irgendwelche Hirngespinste sind für Marketingtechnik. Aber
das hören wir tatsächlich, ne? Also es ist jetzt kein
ja, ich meine, der Hype ist ja auch extrem. Also auch Ben, was du jetzt sagst, du hast Rubidium angesprochen, da gibt es auch ganz viel. Ich glaube, da gab es sogar eine Frage, eine Community-Frage zu Rubidium. Da wird ja, ich weiß gar nicht, um welche Tiere es sich ganz genau gehandelt hatte, aber auch in einem amerikanischen Podcast, da ging es darum, ja, dass Rubidium-Dosierung voll der Shit ist halt. Und genauso wie mit anderen Sachen, dass es dann auch mit, oh Gott, was waren das? Ich hab die Elemente nicht mehr im Kopf. Es ging um zwei andere Elemente, die, wenn man die dann dazu gibt, das auf jeden Fall super, super geil ist für Gonioporen. Ich glaube, es war Molybden oder Mangan war es. Mangan, tägliche Mangan-Dosierung hieß es. Oder es war, glaube ich, ein Flatform-Stop drin, das Mangan und Fluorid verstärkt. Und durch die Dosierung werden angeblich eben die Tiere besser gestanden oder weiß ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, müsste ich mir nochmal anhören. Aber ja, gibt's tatsächlich, dass dann auf gewisse Reaktionen auf einzelne Elemente zurückgeführt werden. Also immer noch ganz viel und extrem.
Also bei Rubidium gibt's halt keine so große Datenlage. Ich habe einfach mal bei Wikipedia geguckt, in Deutsch steht dann halt, ja, kann essentiell sein für eine normale Trächtigkeit von Wirbeltieren. Und das wird mich jetzt nicht so unbedingt in die Rotfärbung versetzen. Und auf der englischen Seite stand im Prinzip keine biologische Bedeutung. Also das weiß man halt einfach nicht. Ne? Klar, kann es immer wieder irgendwo einen Sonderfall geben, dass ein Organismus irgendein Element vielleicht doch braucht, der für die meisten anderen Organismen relativ uninteressant ist. Doch kann ich mir das nicht vorstellen. Und gerade um Rubidium zu nennen, Rubidium ist halt mit 160 bis 200 Mikrogramm pro Liter relativ viel im natürlichen Meerwasser drin. Und aus dem Grund geben wir es halt auch den Essentials und auch den, dem Produkt Absolute Ocean halt hinzu. Und wir haben irgendwann mal nach Jahren eine Analyse gemacht bei einem Mitbewerber, der Rubidium messen kann. Und dann war ein Aquarium, was 4-5 Jahre mit den Essentials betrieben worden ist, immer noch bei einem Rubidiumwert von 130 Mikrogramm pro Liter. Also wenn ich da zusätzliches Rubidium hineingebe, dann wird da nicht der geile Scheiß losgehen. Das ist halt einfach noch in ausreichender Menge vorhanden.
Ja, gibt es denn irgendwas, was den geilen Scheiß losgehen lässt? Erzähl auch mal dein Geheimnis.
Abbau und Süßwasser machen, ganz klar.
Ah, ich verstehe. Nein, im Meerwasser weiß man aber auch natürlich, dass Eisen teilweise die grünfluoreszierenden Pigmente triggern kann, wenn andere Rahmenbedingungen auch stimmen. Ist aber nicht immer nur positiv zu sehen, weil wenn du so eine gelbe Melopora hast, das haben wir mal, oder ich habe den Versuch mal gemacht an unserem Hauptbecken damals, da war wirklich eine gelbe Melopora, wir hatten Phosphorwert so um die 15, und also 0,4 Phosphat ungefähr, 0,5. Ja, nach dem Experiment mit dem Eisen ist die dann grüner geworden. Ja, die ist aber dann aber nicht wieder gelber geworden. Die war dann erstmal so ein bisschen versaut. Ja, und das ist dann so, das muss man doch auf dem Schirm haben, wenn man also natürliche Farben haben möchte, muss man also auch mit Spuren, glaube ich, da bei gewissen Tieren auch vorsichtig sein. Also man kann was machen, es ist aber immer experimentell und hängt von Tier zu Tier ab, ne?
Ja, man muss ja auch überlegen, was für ein Becken man pflegen möchte. Ne? Hast du das typische pastellfarbige Tageslichtkorallenbecken, also gerade im SPS-Bereich, oder hast du eher dann die satten Farben oder die fluoreszierenden Farben, die du rausarbeiten willst, dann hast du wahrscheinlich auch eine ganz unterschiedliche Strategie natürlich, da zu versorgen und an das ganze Thema ranzugehen.
Naja, im Grunde ist es ja, du gibst den Tieren alles, was sie benötigen und sie werden halt prächtig gedeihen. Von daher ist der heiße Scheiß immer genau das Element, was gegebenenfalls fehlt, was halt dann eine positive Wendung oder einen positiven Trend im Aquarium halt loslösen kann. Ne? Da habe ich noch ein schönes Beispiel, weil wir vorhin über die Gonioporas gesprochen haben und über Mangan. Wir haben eine Gonipora gehabt bei uns in einem der Versuchsbecken, die ist ausgeblichen. Die war vorher halt rot, das Tier, was halt diese blau oder diese weißen Spitzen halt hat. War relativ groß, sah jetzt nicht unbedingt Premium aus, aber es war groß, es ist gewachsen und alles war eigentlich gut. Bis zu einem gewissen Tag, als das Tier dann anfing, komplett weiß zu werden. So, und weil man halt dann auch denkt, okay, dann teste ich mich mal durch die Spurenelemente hindurch, fängt man mit Mangan an und das Tier hat nicht positiv darauf reagiert. So, dann ist man halt weitergegangen, hat ein bisschen Zink gegeben und es hat auch nicht positiv darauf reagiert. Und das, wo es dann am Ende darauf positiv reagiert hat, war Selen. Ich habe Selen gegeben und das Tier hat auf einmal wieder angefangen, halt, Farbe zu entwickeln.
Und jetzt würde mich interessieren, die Versuchsreihenfolge, wie lange hast du was gegeben und wie lange hast du auf Reaktion gewartet?
Ah, das ist relativ zügig gegangen. Also das hat, also mit dem Mangan, nach 3 Tagen ist halt nichts passiert, bin ich weitergegangen. Hier ging es sehr schlecht, also war Gefahr im Vollzug. Ich musste halt schnell tätig werden und habe dann halt angefangen, die nächsten Elemente halt wieder hinzuzugeben. Ne? Und am Ende hat Selen dann das halt vermacht. Es kann natürlich aber auch sein, dass es jetzt eine Kombination aus dem Mangan, aus dem Zink und aus dem Selen war. Mhm. Ja, weil halt vielleicht ein Mangel bei diesem Tier bei allen 3 Elementen bestand. Das wird man natürlich dann so erstmal nicht wissen. Aber grundsätzlich geht es dem Tier jetzt halt wieder gut. Mhm. So, der Mangel wurde beseitigt und das Tier hat sich erholt. Ne? Und von daher, gib immer das, was den Tieren fehlt. Und manchmal ist es halt einfach nur experimentell rausfindbar.
Ben, was sagst du zu Spurenelementmischungen?
Ja, die schießen halt gerne übers Ziel hinaus. Ne? Die sind halt oft mit sehr, sehr viel Nickel und mit sehr viel Zink kontaminiert oder halt vollgestopft. Und das benötigen die Korallen aber gar nicht in den hohen Mengen. Also Nickel, da streitet man sich immer mal wieder drum, ob es wirklich ein essentielles Element für Wirbeltiere ist. Bei Pflanzen scheint es dann gesichert zu sein. Sicherlich werden auch einige Bakterien das brauchen. Bei der Koralle weiß man es halt nicht so hundertprozentig. Ich habe irgendwann mal mir einen Vortrag zusammengebastelt, da ging es halt um Elemente fürs Riff und da waren dann halt auch verschiedene Spurenelemente im Gewebe von Korallen untersucht worden. Und ich suche das gerade mal im Hintergrund. Ich habe das jetzt hier mal hochgerechnet damals für die Korallenmasse, die ich pro 100 Liter in meinem Aquarium hatte. Und demnach wäre bei nur SPS-Korallen, bei dem Gewebe, was da drin wäre, das wären 2,7 Gramm Gewebe nur gewesen. Und In diesen 2,7 Gramm Gewebe hätten halt Eisen 57 Mikrogramm pro Liter sein müssen, Mikrogramm sein müssen, Zink 50 und Nickel aber nur 2. Ja, da sieht man ja schon, dass Eisen und Zink deutlich stärker gebraucht werden als Nickel zum Beispiel. Mhm. Ja, aus dem Grund macht es halt keinen Sinn, viel zu viel Nickel halt reinzugeben. Wir sehen halt eher, dass wir Probleme mit Korallen kriegen, wenn wir Nickel und Kobalt halt immer im nachweisbaren Bereich haben. Und oftmals geht es dann darauf zurück, dass irgendein Magnet im Aquarium korrodiert und das halt freisetzt permanent. Und dann scheint es da halt irgendwo zu Vergiftungsreaktionen zu kommen. So, und dann ist halt irgendwann halt auch die Grenze überschritten und dann wirkt es halt toxisch. Und dann tue ich den Tieren ja nichts Gutes. Hab da vielleicht einen Nachweis bestehen und freue mich darüber, aber im Prinzip ist der Nachweis eher kontraproduktiv. Mhm. Beziehungsweise ein Indikator auf eine Schadstoffquelle.
Gerade weil du sagst, nachweisbar, nicht mehr nachweisbar. Jetzt müssen wir gucken, wie du die Frage beantworten kannst oder vielleicht Olli die Frage beantworten kann. Jetzt ist es ja doch oft interessant, das ist ja die Kritik oder die Frage, man kann es beides formulieren, dass viele, wenn man jetzt ECPs vergleicht, wenn man die ATE-ECP nimmt, haben wir oft nicht nachweisbar stehen, wobei andere ECPs dann irgendwelche Elemente ausspucken, irgendwelche Werte ausspucken. Ben, wir hatten drüber gesprochen, also ich weiß jetzt eigentlich schon, was du sagen wirst, aber trotzdem möchte ich das fragen, weil das natürlich enorm interessant ist und für mich ist auch vollkommen klar, aber darauf möchte ich ganz explizit eingehen, weil das eigentlich die Frage ist, die fast am häufigsten kommt, warum in der ECP alles nicht nachweisbar ist oder vieles und in der ECP dementsprechend die und die Werte angegeben werden. So, liebe Leute, ich weiß, ihr seid ganz scharf drauf auf die Antwort, doch leider gibt es diese Antwort erst in der nächsten Folge und wir machen für heute hier einen Cut. Ich hoffe, es war bis jetzt interessant für euch und ihr hattet Spaß beim Hören. Ich fand es auf jeden Fall mega interessant und bleibt auf jeden Fall dran, schaltet nächste Woche wieder ein. Auf jeden Fall bekommt ihr noch hier eine jede Menge Input und wird ziemlich geil werden. Ich wünsche euch eine gute Woche und freut euch auf die nächste Folge.